SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem SkyTail Podcast Ausgabe 56. Auf vielfachen Wunsch wollen wir uns heute in einem weiteren Special dem Thema Phishing widmen. Klingt jetzt vielleicht erst einmal wenig einfallsreich, ist aber leider aktueller denn je, wie die Zahlen zeigen. Phishing hat viele Gesichter, die Methoden ändern sich ständig und passen sich an. Wir möchten heute exemplarisch anhand aktueller Fälle zeigen, wie Phishing funktioniert, wie ich Phishing erkenne und am besten darauf reagiere, wie ich mich im Vorfeld dagegen wappnen kann und wo ich stets aktuelle Infos über Bedrohungslagen finde. All das kläre ich zusammen mit dem gefragten IT-Sicherheitsexperten und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, gleich mal eine Frage vorweg. In Wikipedia heißt es, dass der Begriff Phishing, also mit PH, ein Neologismus, also eine sprachliche Neuprägung vom englischen Phishing mit F, also Angeln sei. Und an anderer Stelle wird aber behauptet, dass es sich von den englischen Wörtern Passwort Harvesting für das P und das H und von Phishing ableitet. Was ist jetzt richtig, falls der Olle Jauch mich mal irgendwann danach fragen sollte?
Ach, das ist immer schwierig. Das kommt immer drauf an, welchen Journalisten oder Marketingmanager man gerade so fragt. Also ich finde, es ist einfach beides richtig, sagt beides das Gleiche aus. Also Password Harvesting, ich sammle Passwörter, oder Password Phishing, ich fische nach Passwörtern. Passt beides gut zusammen.
Gut, nachdem wir das geklärt haben, starten wir vielleicht mal mit ein paar Basics. In drei Sätzen, was ist Phishing?
Also wenn wir jetzt von dem klassischen Password Harvesting ausgehen, also ich gehe los und sammle Passwörter, indem ich Menschen auf gefälschte Login-Seiten leite und Zugangsdaten abgreife, dann ist man eigentlich schon ganz gut dabei beim Kern der Sache. Also Zugangsdaten, Passwörter sammeln. Und ich hoffe dann, wie beim echten Fischen eigentlich, dass irgendwas Gutes ins Netz gegangen ist. Und mit diesen Zugangsdaten kann ich mich dann als das Opfer ausgeben. Ich kann Bestellungen tätigen, Bankkonten einsehen, plündern oder alles Mögliche. Heutzutage hat sich dieser klassische Password-Harvesting-Phishing-Begriff so ein bisschen auch als Oberbegriff für Social Engineering über E-Mails umgewandelt, oder man sieht es zumindest häufig so. Manche verstehen darunter aber auch eine Menge anderer Angriffe, zum Beispiel Fake-President-Angriffe oder sonstigen Betrug, sonstiges Social Engineering. Manche bezeichnen sogar wirklich auch Ransomware-E-Mail-Angriffe als Phishing. Also das hat sich ein bisschen geweitet.
Und wie so etwas in der Praxis aussieht und welche Maschen es da gibt, das wollen wir jetzt mal anhand einiger ganz aktueller Beispiele verdeutlichen. Und dazu gleich unser erster Tipp: Halten Sie sich immer auf dem Laufenden, welche Bedrohungen gerade angesagt sind, denn wer den Feind kennt, der kann besser reagieren. Max, wo finde ich Infos über aktuell laufende Phishing-Angriffswellen und wo kann ich mich wirklich zuverlässig informieren?
Also in Deutschland ist eine mögliche erste Anlaufadresse der sogenannte Phishing-Radar der Verbraucherzentrale. Also da kann man wirklich gezielt nach Shops fragen, nach URLs fragen, ob die positiv oder auch negativ bewertet sind. Die werden auch täglich da auf den neuesten Stand gebracht, indem sie wirklich zugesendete Phishing-Versuche auswerten und darüber berichten. Auch bei der Bundesnetzagentur gibt es Informationen über aktuelle Angriffe oder eben halt auch Newsseiten wie heise.de oder golem.de. Da wird man eigentlich auch regelmäßig informiert über das, was gerade so los ist.
Und wenn ich da noch was ergänzen darf, das IT Daily Net hat eine gut gefütterte Cybercrime-Unterseite, wo es nicht nur um Phishing, sondern auch um Kriminelles im Netz allgemein geht, aber ist sehr informativ mit täglich mehreren Meldungen. Ein Muss für Administratoren und interessierte Privatnutzer. Und für den österreichischen Raum hatte ich noch die Watchlist-Internet.at gefunden. Und das müssen Sie jetzt nicht alles mitschreiben. Eine Linkliste gibt es natürlich in der Beschreibung zu dieser Folge. Aber dann schauen wir doch mal, was gerade im Bereich Phishing so abgeht.
Ja, jetzt wird aktuell wieder gewarnt vor falschen E-Mails der Postbank. Also das ist ein absoluter Klassiker im Bereich Phishing. Ich glaube, damit hat es auch in Deutschland ziemlich angefangen. Nur halt das Ganze etwas modernisiert. Also angeblich fehlen noch 2-Faktor-Authentifizierungsdaten für das Konto des Angeschriebenen. Gut, damals gab es das halt noch nicht, 2-Faktor-Authentisierung. Aber das muss man jetzt unbedingt nachreichen innerhalb der nächsten 14 Tage. Wenn nicht, kostet das eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von fast 80 Euro. Bis dahin ist das Konto angeblich dann auch gesperrt. Dieser Link führt natürlich auf eine vollkommen gefälschte Seite, wo eingegebene Daten abgegriffen werden. Also wirklich ganz klassisches Password-Harvesting, nur vielleicht mit der Erweiterung, dass es jetzt auch um 2FA-Daten geht, also Zwei-Faktor-Authentisierung. Hm. Es sind auch alle klassischen Merkmale einer Phishing-Mail drin enthalten, also Zeitdruck wird aufgebaut, Handlungsdruck, also Konto ist gesperrt, Kosten androhen und so weiter. Also absoluter Klassiker.
Und in dieselbe Kerbe schlägt ja auch die ebenfalls aktuelle Phishing-Mail, die angeblich von PayPal kommt. Und an der Stelle der Hinweis, ja, es heißt tatsächlich PayPal und nicht PayPal. Das hört man ja seltsamerweise immer wieder. Das kommt nämlich von Perl-Kumpel und nicht von Paul McCartney oder so, also Bezahlkumpel. Aber das nur nebenbei, weil mich das immer wahnsinnig macht. Ich bin ja wirklich kleinlich.
Ja, auch bei der gefälschten Mail von PayPal fehlen angeblich noch Angaben, die dann ergänzt werden müssen. Das Konto sei so lange gesperrt. Und ja, dasselbe bei der Mail, die angeblich von der Deutschen Bank kommt. Also das Login für das Online-Banking sei gesperrt, weil Informationen fehlen. Man habe dann 2 Tage lang Zeit, um das dringend nachzuholen. Sonst werde das Konto wirklich dauerhaft gesperrt. Und auch hier gibt es wie fast immer einen Link, der auf eine gefälschte Seite führt.
Ja, die Liste mit Mails dieser Masche könnte man endlos weiterführen. Die gab es in den letzten Tagen auch von der Sparkasse, Disney+, ING, DiBa, DKB, Targobank, Netflix, Klarna, Amazon, sogar Elster und so weiter. Alles Fälle aus den letzten 3 Wochen.
Ja, absolut. Es hat gerade auf jeden Fall wieder Hochkonjunktur. Und eine weitere beliebte Phishing-Masche ist das Versprechen eines Preises oder einer Rückzahlung. Geht also so ein bisschen andersrum. Beispielsweise in einer E-Mail von der Bahn, dass man beim letzten Ticketkauf 14,80 Euro zu viel berechnet habe. Ganz aus Versehen. Und die Bahn kommt jetzt her und möchte das gerne zurückerstatten. Ja. Dafür müsse man lediglich ein Formular ausfüllen, wo dann auch Daten abgegriffen und gesammelt werden. Ein anderes aktuelles Beispiel, der ARD ZDF Deutschland Radio Beitragsservice, ist ja auch immer viel in den Medien, verspricht in einer E-Mail eine Rückerstattung. Mhm. Um das zu checken, ob man wirklich dafür in Frage kommt, müsse man nur diesem Link folgen. Also hier wird tatsächlich mal nicht über Angst argumentiert, sondern es wird tatsächlich die Gier geweckt.
Da sollte man ja eigentlich auch selber drauf kommen, dass einen eigentlich niemand von selber anschreibt, um Geld loszuwerden. Max, es gibt inzwischen auch Sonderformen des Phishings, Weiterentwicklungen des Phishings per Mail. Zum einen ist das Quishing.
Ja, Quishing, Kurzform, auch hier so ein kleines Modewort wieder für QR-Code-Phishing. Mhm. Das bieten wir sogar bei SkyTail auch an. Ja, das funktioniert ein bisschen anders. Du bekommst also keine E-Mail mit einem Link, sondern du bekommst einen QR-Code über unterschiedlichste Wege. Kann auch per E-Mail sein, macht halt häufig keinen Sinn, wenn man die E-Mail auf dem Smartphone liest, weil da kannst du es relativ schlecht abfotografieren. Das heißt, da muss man sich andere Wege suchen, per Post oder irgendwo persönlich dieses Papier übergeben. Das Ganze macht die Erkennung natürlich etwas schwieriger und auch die Sicherheitstools greifen da nicht immer so leicht, weil du natürlich den Link auf den ersten Blick nicht direkt erkennen kannst. Mhm. Auch hier gibt es aktuell einige Maschen, vor denen gewarnt wird. Zum Beispiel warnt die Commerzbank vor Briefpost mit einem gefährlichen QR-Code. Über den sollte man doch sein Fototan-Verfahren reaktivieren. Ist immer wieder aktuell. Wir haben das, wie gesagt, schon für einige Kundenprojekte auch ähnlich gemacht. Zum Beispiel haben wir bei einem Treffen von internationalen Managern eines Kunden in einem Hotel QR-Links ausgeteilt und zwar mit einem kleinen Hinweis darauf, bitte tragen Sie sich hier ein für das Meeting, für das Mittagessen und zwar unbedingt bis 11 Uhr, also auch hier so ein bisschen Zeitdruck mit reinbringen. Hm. Weil wenn man das nicht macht, dann kann man halt nicht fürs Mittagessen berücksichtigt werden. Wir hatten eine schöne Webseite gebastelt, was man denn haben möchte, die Putenbrust oder eben auch was für Vegetarier und die leckersten Essen da aufgeführt. Und man musste halt nur tatsächlich seine Personalnummer da eingeben und nochmal so ein, zwei persönliche Daten. Und das war tatsächlich seitens des Auftraggebers auch schon ein geheimes Datum, dass sie gesagt haben, diese Personalnummer, da kann man wohl intern schon einiges mit anfangen. Mhm. Und es haben tatsächlich ja, über 40% der anwesenden Manager das natürlich auch ausgefüllt, bis ich das irgendwann mal rumgesprochen hatte und das aufgelöst wurde. Aber die haben sich auch gegenseitig geholfen und haben dann noch gesagt, ja, aber was nimmst du denn hier und wie komme ich denn da drauf? Bei mir funktioniert das nicht. ja, hier, du musst die richtige Kamera-App nehmen. Also war spannend und sowas funktioniert tatsächlich auch. Und wenn man sich überlegt, wie einfach das ist, in einem Hotel vielleicht auch ein paar Zettel auszuteilen in einem Meetingraum, bevor es losgeht, dann ist das doch durchaus ein relativ erfolgreicher Angriff.
Ja, anderes Beispiel. In einigen Städten sind jetzt falsche Strafzettel aufgetaucht. Über deren QR-Codes soll man sein Ticket bezahlen. Man landet aber natürlich auch auf einer gefälschten Seite. Und auch an Ladesäulen für E-Autos sind inzwischen schon kriminelle QR-Codes gefunden worden. Eine andere sehr spezielle Art des Phishings ist das Wishing, also mit V am Anfang.
Ja, Wishing, auch hier eine Kurzform für Voice Phishing. Also man macht das Ganze am Telefon und gibt dann da auch eine falsche Identität vor. Mhm. Und ja, man versucht halt, jemand anders zu sein. Heutzutage geht das mittlerweile mittels KI relativ gut. Das heißt, es gibt wirklich auch eine Menge an Beispielen, wo das erfolgreich ausgenutzt wurde, um zum Beispiel den Vorgesetzten zu imitieren, mhm. um dann per Telefon Druck aufzubauen, damit der Mitarbeiter zum Beispiel irgendeine dringende Überweisung tätigt und ja, sofort loslegen muss. Mit eigentlich wirklich sehr großem Erfolg, wie man so liest.
Ja, und schließlich gibt es auch noch das Smishing.
Smishing, um das noch zu vervollständigen, als letzte große bekannte Variante, also das SMS-Phishing, Smishing. Da bekommt man also eine SMS. Ja, die bekanntesten sind Mutti, ich habe jetzt ein neues Handy. Ja, lustigerweise kriegen das sogar meine Kinder auf ihr Handy. Oder angebliche Probleme mit dem Mobilfunkvertrag oder im Google Play Store. Was auch gerne genommen wird, sind, ja, wir brauchen mal ihre TAN, um im Konto was freizugeben. Und wenn man dann kürzlich irgendwie ein neues Konto eröffnet hat, dann kann das sogar manchmal plausibel sein. Also ich kenne auch einige Beispiele, wo schon Menschen darauf hereingefallen sind, dummerweise leider, und dann einen neuen Kontoinhaber autorisiert haben, der dann das ganze Konto leergeräumt hat. Also das sollte man tatsächlich auch nicht unterschätzen, eben genau dieses SMS-Phishing.
So, und bevor wir Ihnen jetzt erklären, wie Sie solche Attacken erkennen und wie Sie sich dagegen schützen können, habe ich noch eine Frage vorab, Max. Was ist der Zweck dieser Phishing-Attacken? Was kann da alles passieren?
Ja, wie wir schon drüber gesprochen haben, also in erster Linie geht es darum, Zugangsdaten zu erlangen. In der Regel als Sprungbrett für größere Angriffe. Damit kann man jetzt im privaten Umfeld, ja, wie schon gesagt, das Konto leerräumen beispielsweise. Man kann aber auch im beruflichen Umfeld versuchen, ins Firmennetzwerk einzudringen, indem man VPN-Daten und Zugangsdaten dazu abgreift. Man kann aber auch versuchen, E-Mail-Zugangsdaten abzugreifen oder eben häufig wird ja mittlerweile Microsoft im Firmenumfeld eingesetzt, wo man dann Zugriff auf Daten, auf E-Mails, auf ja, teilweise auch auf interne Firmendaten und Präsentationen haben kann.
Ja.
Also da ist einiges möglich und gerade wenn man Zugang zum E-Mail-Postfach hat, sei es jetzt im privaten Umfeld oder im beruflichen Umfeld, in der Regel kann man damit alle verbundenen Benutzerkonten zurücksetzen oder die Passwörter davon. Und wenn man Glück hat, ist da vielleicht auch eins für eine Kryptobörse mit dabei oder irgendwelche anderen kritischen Konten. Also insbesondere auf das E-Mail-Konto sollte man natürlich immer ganz besonders aufpassen.
Okay, Max, kommen wir jetzt zu der wichtigen Frage, wie kann ich Phishing-Mails erkennen? Die werden ja auch immer persönlicher, personalisierter und echter. Früher war es die Mail vom nigerianischen Prinzen voller Rechtschreibfehler. Heute kann man die Mails kaum noch von seriösen unterscheiden. Auf den ersten Blick scheint ja auch wirklich alles zu stimmen. Auch der Absender stimmt hier oft. Wie kann ich die erkennen? Worauf muss ich da achten?
Ja, vielleicht können wir erst nochmal die ganz einfachen Punkte abhaken. Also es ist keine persönliche Anrede enthalten. Es sind Rechtschreib- und Zeichenfehler drin. Vielleicht sind Teile nicht durchgängig auf Deutsch. Es ist in der Regel eine Verlinkung auf eine Webseite mit enthalten. Dann diese klassischen Merkmale wie Zeitdruck aufbauen, Drohungen mit dabei, Konto wird geschlossen oder eben, dass man was gewinnen kann oder wie wir eben bei der Bank und bei der Bahn hatten, hier wird irgendwas erstattet. Es wird um vertrauliche Daten gebeten. Ja, das machen in der Regel seriöse Unternehmen und Behörden niemals. Rein von der technischen Seite her handelt es sich häufig um gefälschte Absenderadressen oder um gekaperte Absenderadressen. Das heißt, vielleicht stimmt noch der Name, von dem das Ganze stammt. Das heißt, da steht dann irgendwie sowas wie Ihr Bahn-Kundenservice. Du kannst ja in deinen Absendernamen alles Mögliche eintragen in deinem E-Mail-Programm. Das wird einfach so mitgeschickt. Aber auf die E-Mail-Adresse sollte man doch achten, ob das wirklich irgendwas mit der Bahn zu tun hat oder mit der Bank oder mit der Post.
Ja.
Und genau an der Stelle können natürlich auch Spamfilter ganz gut unterstützen, um solche ganz einfachen Dinge zu erkennen. Und der zweite große wichtige Punkt ist letztendlich, dass man auf die URLs in der E-Mail ganz genau achtet, also die Links, die irgendwo aus der E-Mail rausführen ins Internet, und dass man dann wirklich mit der Maus darüber fährt und sich das genau anschaut, hat das irgendwas mit der Bank zu tun oder auch nicht und geht es wirklich zum richtigen Server. Da erklären wir tatsächlich in unseren Schulungen noch ein bisschen mehr dazu. Aber wenn man da schon mal diesem ersten Impuls widersteht, direkt auf den Link zu klicken, sondern sich den ein bisschen genauer anschaut, dann fallen einem vielleicht schon Dinge auf, die einen ja, aufmerksam werden lassen. Und so, dass man dann vielleicht auf solche Fälschungen nicht unbedingt sofort hereinfällt.
Also man sollte niemals vertrauliche Daten wie Kontonummern, Passwörter etc. per Mail oder am Telefon weitergeben. Niemals einen Link in der Mail anklicken, drüber fahren mit der Maus, ja, aber nicht anklicken, deren Absender ich nicht kenne. Und niemals einen Anhang einer Mail öffnen, ebenfalls deren Absender ich nicht kenne.
Wobei es ja durchaus auch vorkommen kann, dass man den Absender eben doch kennt. Und auch sonst alles andere okay zu sein scheint mit der E-Mail. Nämlich beispielsweise dann, wenn das Mailkonto eines Freundes oder eben eines Kollegen gehackt wurde und von Kriminellen übernommen wurde.
Und was mache ich dann?
Gut, man kann halt versuchen, sich über andere Kanäle rückzuversichern. Hey, ist die Mail wirklich von dir? Man kann da nochmal anrufen oder auch nicht. Oder nach persönlichen Gemeinsamkeiten nochmal fragen per Rückfrage. Hm. Auf jeden Fall aufmerksam bleiben, wenn dann doch jemand spontan irgendwo was Besonderes von dir fordert.
Gut, angenommen, ich habe die Mail jetzt ganz genau gecheckt, sieht alles gut aus, ich habe dann den Link angeklickt und bin auf einer Webseite gelandet, die genauso aussieht wie die meiner Bank, meines Mobilfunkanbieters oder Streamingdienstleisters. Wie kann ich sehen, ob diese Webseite eine Fälschung ist oder nicht? Denn die falschen Seiten sehen inzwischen ja auch eben täuschend echt aus. Früher galt ja mal, wenn HTTPS im Adressfeld stand, war das sicher, die Seite hat ein offizielles SSL-Zertifikat.
Ja gut, das haben Hacking-Seiten mittlerweile auch. Indem man, ich meine, wenn du Besitzer einer Seite bist, dann kannst du dafür relativ einfach ein SSL-Zertifikat ausstellen, zum Beispiel bei Let's Encrypt. Du kannst es sogar auch offiziell kaufen, weil das heißt nicht, dass du jetzt eine gute oder schlechte Seite bist, so ein Zertifikat, sondern es heißt einfach nur, du hast nachgewiesen, du bist im Besitz der Seite und du möchtest den Traffic, der darüber geht, verschlüsseln. Das ist letztendlich alles. Also der Begriff Zertifikat geht da vielleicht ein bisschen zu weit, wenn man das jetzt einfach sich so anhört. Mhm. Wichtig ist, dass man sich die Internetadresse oben in der Adresszeile ganz genau anschaut, eben letztendlich auch schon im Idealfall vor dem Klicken, aber auch vor dem Eingeben natürlich von Daten, wenn man doch drauf gelandet ist. Steht da jetzt wirklich sparkasse.de oder steht da sparkasse-kundenservice.de oder sparkasse123.de oder irgendwelche anderen verrückten Kombinationen.
Ja.
Oder hängt vielleicht ein zusätzlicher Buchstabe daran, wurde vielleicht eine 0 durch ein O ersetzt oder andersrum, fehlt irgendwo ein Bindestrich, stimmen die Kontaktangaben, hat die Seite an sich eine gewisse Tiefe letztendlich auch. Das heißt also, wenn ich weiterklicke, ist das wirklich die vollkommen umfängliche Webseite der Sparkasse oder ist das wirklich nur eine so eine Fake-Seite und wenn ich irgendwo draufklicke, komme ich wieder auf die Seite oder komme vielleicht ganz woanders hin zu der echten Sparkassenseite? Also das sind alles so Punkte, die kann man sich anschauen.
Hm.
Was man auch mal versuchen kann, wenn man jetzt nicht so ganz so sicher ist, man könnte einfach versuchen, ein falsches Passwort mal einzugeben. Und wenn man dann trotzdem angemeldet wird und es heißt, ja, ist alles wunderbar oder es ist ein Fehler passiert, man wird weitergeleitet auf eine andere Seite, dann ist es zu 100% eine Phishing-Seite, die einfach nur dein Passwort abgreifen will, weil die echte würde natürlich auch sagen, nee, das war falsch.
Ja.
Ja, ansonsten ist es wirklich häufig so, die nehmen dein Passwort und leiten dann weiter und sagen irgendwie, ist ein Fehler passiert, leiten vielleicht sogar auf die echte Sparkasse-Login-Seite weiter und man wundert sich, hey, warum hat das nicht funktioniert, gibt es nochmal ein und dann ist man natürlich auch drin. Also das sind so Dinge, das könnte man mal versuchen.
Hm.
Bei Shopping-Seiten, na, wie gesagt, diesen Fake-Shop-Finder kann man natürlich prüfen oder wenn es nur Direktzahlungen gibt oder Vorauszahlungen, Achtung, Finger weg. Aber gut, das geht jetzt über das technische Thema natürlich ein bisschen hinaus.
Hm. An der Stelle sei auch auf die sehr nützliche Webseite hingewiesen, den Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentrale. Da gibt man einfach die Shop-URL ein, die dann automatisch und schnell auf alle Merkmale eines Fake-Shops hin untersucht wird. Muss man gar nichts selber machen. Geprüft wird da zum Beispiel, ist der Shop schon mal irgendwo negativ aufgefallen, ist ein Impressum vorhanden, existiert die angegebene Umsatzsteuer-ID und stimmt die auch mit der Adresse überein, wie wird der Shop von Trusted Shops und von Trustpilot eingestuft? Wird die Seite in Deutschland gehostet und wann wurde die Seite angemeldet vor allen Dingen auch?
Das sind ja auch alles wichtige Punkte. Also wenn man eine Seite hat, die letzte Woche auf den niederländischen Antillen angemeldet wurde und die sich dann als deutsche Webseite ausgibt, da sollte man vielleicht eher nicht vertrauen.
Gut, aber nun ist das Kind mal in den Brunnen gefallen. Ich habe blöderweise meine Daten auf einer Fake-Seite eingegeben. Was mache ich dann, außer in Panik zu geraten?
Wichtig ist letztendlich, die Kontobewegungen und die Transaktionen auf dem Bankkonto im Auge zu behalten. Falls das Geld schon weg ist, natürlich sofort die Bank informieren. Mhm. Und ganz wichtig, die Zugangsdaten zum Online-Banking oder eben zu diesem abgegriffenen Konto ändern. Ganz besonders wichtig, wenn es das E-Mail-Konto war, sofort das Passwort ändern und dann überprüfen, gab es irgendwo Passwortänderungen bei den anderen, ja, wichtigen Benutzerkonten, die ich noch habe.
Ja.
Ja, im schlimmsten Fall tatsächlich Anzeige erstatten bei der Polizei wegen Betrug und Identitätsdiebstahl. Kann eventuell auch später wichtig werden, wenn es dann nochmal Nachforderungen gibt, wenn damit wirklich irgendwo was angestellt wurde. Und wenn Rechnungen kommen, also wenn jemand wirklich auf deinen Namen eingekauft hat, auf jeden Fall widersprechen. Und auch unbedingt bei Mahnungen reagieren, weil wenn man da jetzt nicht reagiert, die einfach ignoriert und sagt, ich habe das nicht gekauft, dann kann es natürlich noch schnell Folgekosten geben. Auch da kann es helfen, wenn man zeigt, ich habe da schon Anzeige erstattet bei der Polizei, hier ist ein laufendes Verfahren, ich habe das nicht bestellt. Dann kann man zumindest das rechtlich ein bisschen besser untermauern. Mhm. Man kann auch so weit gehen und die Betrugsabteilung der Schufa informieren. Da kann man sich tatsächlich als Opfer eintragen lassen, was dann einen weiteren Missbrauch dieser Daten verhindern kann. Und dann können die auch schon mal reagieren und das ein bisschen in den Score mit berücksichtigen.
Am besten macht man sich schon vorher mal eine Liste, die man dann abarbeitet, weil wenn das erstmal passiert ist, dann ist man so durcheinander, dass man vielleicht auch die Hälfte vergisst. Aber ich kann ja bereits im Vorfeld schon mal so ein bisschen auf Nummer sicher gehen, damit es gar nicht so weit kommt.
Ja, die einfachsten Dinge sind hier zum Beispiel, dass man nicht bei jedem Gewinnspiel seine Daten eingibt und wenn, dann vielleicht mit einer separaten E-Mail-Adresse, also wirklich ein Alias, den man nur für solche Themen anlegt, also sowas wie Gewinnspiel @ und dann deine ganz normale Domain oder wie auch immer. Wenn du wirklich einen öffentlichen Internetzugang verwendest, dann sollte man nicht vergessen, sich am Ende von allen Webseiten abzumelden, dass man Verschlüsselung nutzt, dass man VPNs nutzt. Das sind so die klassischen Punkte, die man da im Vorfeld machen kann natürlich.
Und Sie können sich auch sensibilisieren und schulen lassen. Die SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit bietet da einschlägige Kurse an, auch für Unternehmen.
Ja, wir tun vieles im Bereich Security Awareness, wo wir dann eben erklären, wie man manipulierte Links erkennt, wie man Absenderadressen in E-Mails erkennt. Also das wird da alles noch ein bisschen vertieft, wie man Social Engineering Angriffe erkennt, diese ja, klassischen Dinge, die so alle passieren, woran ich bösartige Webseiten erkennen kann und so weiter. Also da gehen wir wirklich auch in die Tiefe.
Und ihr macht da ja auch auf Wunsch Tests in den Unternehmen, hast du vorhin schon so ein bisschen von erzählt, ob die Mitarbeiter in Bezug auf Phishing geschult sind. Wie läuft sowas ab?
Ja, also wir verschicken in Abstimmung mit dem Kunden Phishing-E-Mails, auf Wunsch dann natürlich auch mit Login-Formular und versuchen dann auch Passwörter abzugreifen bzw. Benutzernamen abzugreifen. Die Passwörter wollen wir gar nicht haben, das gibt nur Probleme und Ärger. Mhm. Ja, das ist so das klassische E-Mail-Phishing. Wir bieten aber auch QR-Code-Phishing an, wie eben schon gesagt, jetzt beispielsweise für diese Manager-Meetings oder wenn man irgendwo die Papiere mal auf dem Firmengelände verteilen will. Hm. Und auf dem Firmengelände verteilen wir auch USB-Sticks. Das geht so ein bisschen über das Phishing hinaus, aber da testen wir eben, wer steckt USB-Sticks ein, wie häufig wird das gemacht und finden die den Weg zurück zur IT oder öffnet jemand wirklich Dateien darauf mit irgendwelchem bösartigen Code beispielsweise.
Wie wichtig sowas ist, das beweist auch eine Meldung von Ende Oktober. Da wurde nämlich mal in einer verdeckten Aktion getestet, wie Abgeordnete des Bundestages auf Phishing-Mails reagieren.
Ja, da haben Politiker von allen Fraktionen E-Mails erhalten, angeblich von der Verwaltung des Bundestages, mit Links, wo die Benutzer dann persönliche Daten inklusive Passwort eingeben sollten. Viele Empfänger haben es wirklich sauber erkannt, haben die E-Mail an die Meldestelle weitergeleitet oder die IT-Hotline informiert, aber eben nicht alle.
Ja.
Es gab auch, wie immer, einzelne Abgeordnete und Mitarbeiter, wo brav alle Daten in die falsche Seite eingetragen wurden. Und gut, Namen wurden jetzt nicht genannt und Details, wie hoch die Phishing-Quote war, aber ja, Solche Dinge passieren halt. Deswegen muss man es eben auch genau trainieren und immer wieder üben.
Ja, es reicht ja auch schon ein unachtsamer Mitarbeiter, um Hackern den Zugang zu einem IT-System zu verschaffen, die es sich dann erstmal dort für lange Zeit unauffällig gemütlich machen und ausspähen, was es da so zu holen gibt und dann nach Monaten zuzuschlagen und eine Ransomware-Attacke zu starten, die richtig teuer werden kann oder den Zugang an andere Hackergruppen verkauft. Eine Schulung ist also immer eine lohnenswerte Sache.
Auf jeden Fall.
Und damit schließt der SkyTail Podcast Nummer 56, unser Phishing Special. Vielleicht konnten Sie ja die ein oder andere wichtige Info mitnehmen, die Sie davor bewahrt, selber zum Opfer zu werden. Bei dir, Max, bedanke ich mich für deine Infos und Erklärungen und Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.